Hockey-Freunde und willkommen zum Anaheim Ducks Blog, euren Anaheim Ducks und, wie ihr es auch mittlerweile kennt, NHL-Podcast, weil wir immer auch die ganze Liga im Auge behalten möchten. Ja, ich hoffe, ihr hattet alle schöne Weihnachtstage, konntet die Zeit mit euren Liebsten genießen, gut was essen und hoffe auch, dass ihr mal ein paar Tage vielleicht sogar Urlaub hattet oder frei oder nicht so viel um die Ohren, außer den üblichen Weihnachtsstress, wobei man sagen muss, dass das in Deutschland sowieso so ein Phänomen ist, dass man sich mit guten Sachen auch das wieder ins Negative wandern will. Urlaubsstress, Weihnachtsstress in Amerika zum Beispiel, geht man dem Ganzen eher positiv gegenüber. Deswegen hoffe ich, dass ihr auch dem Ganzen positiv gegenüber gestimmt seid, nicht so den Stress sich selbst eingeredet hat, sondern einfach eine gute Zeit hattet und vielleicht sogar auch jetzt nach Weihnachten oder ein paar Tage vor Weihnachten auch ein bisschen Hockey gesehen hat, denn unsere Ducks waren mal wieder unterwegs. In der heutigen Ausgabe besprechen wir nur zwei Spiele, gehen ein Trade-Gerücht durch, haben die Juniors, also die U20-WM, ein bisschen auf dem Schirm, weil es dann ein oder andere Sachen gibt, die vielleicht für uns auch ganz interessant sind und gehen also noch ein bisschen durch die Liga. Aber lass uns jetzt einmal anfangen und zwar mit dem Spiel unserer Ducks gegen die Seattle Kraken. Und vorab muss er auch erwähnt werden, Leo Carlsson konnte das Spiel nicht bestreiten, hat eine Lower-Body-Injury gehabt und es war davon auszugehen, dass er nach dem Christmas Break zurückkommt. Das können wir vorneweg nehmen. Er war gegen das Spiel gegen die Los Angeles Kings wieder mit am Start. Aber jetzt erstmal kümmern wir uns um das Spiel gegen die Kraken. Und ja, was willst du da großartig auch zu sagen? Es war nicht schlecht von uns, natürlich. War eigentlich okay Spiel. Wir hatten auch mal schlechter gespielt und gewonnen. Und diesmal ziehen wir da den kürzesten. Und es hatte einen Grund, der mich eigentlich immer freut, wenn deutsche Spieler in der NHL performen. Aber es muss nicht unbedingt gegen die Ducks sein. Aber der Reihe nach, wir verlieren das Spiel 3-1 gegen die Seattle Kraken. Und können einmal durchgehen. Seattle geht durch Frederick Gaudreau 1-0 Führung, Michael Granlund, der immer sehr gut in Fahrt kommt. Das können wir jetzt vielleicht auch nochmal vorne wegnehmen. Hat in den letzten 5 Spielen 4 Tore, 3 Vorlagen, 7 Punkte. Also wirklich gut drauf und momentan macht er das 1-1. Jordan Eberle im dritten Drittel das 2-1 und Empty Net auch zum 3-1 vor fast ausverkauften Haus. Aber worauf ich jetzt nochmal hinaus will, wir hatten 41 Schüsse, ein Tor geschossen. Das bedeutet, dass Philipp Grubauer, der von Beginn an ran durfte oder das Spiel aus Sicht der Kraken bestreiten durfte, 40 Schüsse pariert. Also wirklich Hut ab vor Philipp Grubauer, muss man auch mal anerkennen. Wir waren nicht das schlechtere Team, wir waren vielleicht ein bisschen besser auch, ne, natürlich jetzt mit der Fanbrille drauf geschaut, aber Philipp Grubauer 40 Saves. Auch natürlich völlig zu Recht der First Star of the Game, der Spieler des Spiels. Und an ihnen waren so gut wie kein Vorbeikommen. Wir haben auch diesmal auch wieder mehr Bullies gewonnen. Hits waren ausgeglichen, 24-24. Konnten Powerplay-Situationen nicht wirklich nutzen. Hingegen, ja, die Kraken auch nicht. Und so geht das Spiel verloren. Gut gespielt. Hat man auch, wenn man durch die Bubble guckt und was Reporter vor Ort gesagt haben. Mal verlierst du solche Spiele oder anders erklärt, wenn du Spiele verlierst, also wer verliert schon gerne, ist immer blöd einfach, aber dann gibt es nur zwei Situationen, wo man mit leben kann. Der Gegner war einfach besser oder ist besser, ist talentierter, hat bessere Spieler drin. Das ist auf jeden Fall nicht anzutreffen oder nicht der Fall, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Nichts gegen die Kraken, aber wir spielen die bessere Saison. Das kann man an der Tabelle überall ablesen. Oder die nächste Situation, oder wie man es nennen möchte, wo es okay ist, in Anführungszeichen, dass man ein Spiel verliert, dass der gegnerische Torwart einfach das Spiel seines Lebens, vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber ein herausragendes Spiel absolviert. Und das war diesmal der Fall. Also so ist das im Hockey nun mal. Manchmal ist da eine Wand vor und so hat das uns auch schon mal Spiele gerettet. Diesmal war es halt Philipp Grubauer, 40 Saves, nur ein Gegentor und Spieler des Spiels, ganz klar, kann man hier nochmal betonen, also Glückwunsch an Gruby und die Kraken. Wir verlieren das Spiel, haben dadurch die Tabellenführung ja auch abgeben müssen an Vegas schon und sind jetzt in einer sehr spannenden Situation. Ja, liebe Freunde, dann war der Christmas Break, habe ich ja in der letzten Folge auch schon erklärt, dass ich das gut finde, dass über Weihnachten nicht gespielt wird in der NHL, dass die Spieler, die viel unterwegs sind, auch mal die Chance haben, ein bisschen Zeit mit der Familie zu verbringen. Keine Angst haben, dass die Manager irgendwie diese Zeit nutzen, um Spieler hin und her zu traden, dass du zum Beispiel kurz vorm das Essen noch aus dem Ofen holst und einen Anruf kriegst, hey, du musst jetzt aber zum Flughafen und von Coast to Coast gehen, du musst das neue Team kennenlernen, die Facility. Nein, das gibt es natürlich nicht. Finde ich gut, so hatte ich letztes Mal auch schon erklärt, alles super. Christmas Break, Mini Trade Deadline, also No Move Zeit, wie auch immer ihr es nennen wollt. Also es werden keine Moves gemacht. Und das finde ich sehr gut. Und da können sich alle mal ein bisschen andere Sachen widmen, vielleicht ein bisschen runterkommen. Und man hat gehofft, dass wir die richtigen Schlüsse ziehen. Und auch Leon Carlson, wie bereits erwähnt, kam zurück beim Spiel bei den Los Angeles Kings. Ich habe es heute Morgen noch, also ich nehme das hier auf den Sonntag auf. Die Folge kommt am Montagmorgen gleich für euch parat. Ich nehme das hier Sonntagnachmittag auf und habe mir das Spiel mittlerweile auch angesehen, komplett, und war ein bisschen zurückerinnert. Ich war ja, ich habe sie glaube ich auch schon erzählt, im Preseason, letztes Preseason-Game in Los Angeles bei den Kings und konnte unsere Dogs bestaunen. Da lagen wir 4-0 hinten, konnten noch 4-4 spielen. Hier lagen wir auch 4-0 hinten, aber das hatte dann diesmal kein Happy End für uns bereit, und so verlieren wir, ja, wenn man den Anfang betrachtet, schon zu Recht mit 6 zu 1 nach dem ersten Drittel 0-4. Es hat keine 3 Minuten gedauert. Drew Doughty, Trevor Moore nach 3:56, also keine 53 Sekunden später, 0 zu 2. Und ja, das 2-0 vielleicht ein bisschen ärgerlich. Ja, gut, oder was heißt ärgerlich? Die Kings schießen gegen Pfosten, bleiben im Puckbesitz, bringen die Scheibe vors Tor. Henderson steht da, blockt seinen Verteidiger weg und kriegt den Puck gegen Schlittschuh, der geht rein. Das ist keine Kicking Motion, ich meine, es ist eher abgefälscht, aber es war zuerst das Überlegen, dass vielleicht da eine Kicking Motion eventuell von den Kings-Spieler vorlag, aber das konnte man vorher schon sehen, war nicht der Fall. Cutter hatte dann nochmal die Chance, im Anschluss zu machen, war frei durch, macht sich im Gegenzug, fällt schon fast das 3-0, dann das 4-0, dann gehen wir in die Pause. Da ist halt, also Preseason kann man nochmal zurück, klar, in den letzten 10 Minuten noch 4-4, aber es war Preseason, kannst du nicht vergleichen. Mason McTavish nochmal ein Powerplay im zweiten Abschnitt, 1 zu 4. Vielleicht dachte man, ja, wenn du jetzt vielleicht noch das 2 zu 4 machst und der Mittellan ins letzte Drittel geht, aber das kam auch nichts mehr. Und 1 zu 5, 1 zu 6, ne? Alex Laferriere mit dem Hattrick. Und ja, so verlieren wir das Spiel. Schüsse, ja, 25, 30 für die Kings, also fast ausgeglichen. Wir gewinnen mal wieder mehr Bullies. Ist auch ungewöhnlich. Aber ja, verlierst du 6 zu 1 im Derby, sag ich mal, bei den Kings. Und bist jetzt vielleicht in einer, ja, ich nenne es zwar spannenden Situation, hast jetzt wieder mal eine kleine Losing Streak am Start. Ja, kannst natürlich jetzt ganz negativ reingehen. In den letzten 5 Partien haben wir 4 verloren. Dann natürlich das Overtime-Niederlage gegen die Blue Jackets dabei. Aber ja, 6 zu 1 in Los Angeles verloren ist natürlich nicht cool und könnte schon so ein Ding sein, dass es ja noch spannend werden könnte. Oder ich gehe sowieso davon aus, dass es noch sehr, sehr spannend wird. Und dieses Playoff-Format, wo ich ja echt kein Fan von bin, ist das alles ja schwer zu begreifen, würde ich jetzt nicht sagen, aber ist nicht so ganz durchsichtig. Gucken wir uns das Ganze jetzt schon mal an, vielleicht schon mal vorab zu nehmen, und dann später gehen wir noch ein bisschen im Detail drauf. Die Vegas Golden Knights an 1 in der Pazifik, 45 Punkte, 4 zwei Spiele mehr, 44 Punkte an der 2, Oilers Comet Power, ein Spiel mehr als wir, auch schon 44, Kings 37 Spiele, demnach ein Spiel weniger als wir, 41 Punkte. Und das sind die vier, die ja in die Playoffs kommen wollen, auf jeden Fall San Jose. Ich sind knapp dahinter, aber ich denke, da wird es vielleicht am Ende dann eher nicht reichen. Edmonton, Vegas für mich eigentlich gesetzt, und dann machen wir uns den dritten Platz mit den Kings aus. Wildcard, boah, ist auch ein heißes Brett, wobei da jetzt Utah denn so ein Utah-Mann übertrumpfen müsste. Aber da können wir später vielleicht noch im Detail reinschauen. Ärgerliche Niederlage gegen direkten Konkurrenten im Derby, im Stadtderby ist immer doof. Aber ich hoffe, dass wir da die richtigen Schlüsse draus ziehen. Jetzt geht's weiter gegen die San Jose Sharks vom Montag auf Dienstag um 4 Uhr morgens. Und dann vielleicht kann man da auch schon mal vorwegnehmen, wenn wir schon dabei sind, Silvester unserer Zeit, also 31. Dezember, 22 Uhr in Tampa Bay. Also auch richtig cool zum Gucken. 22 Uhr zu Hause gegen Tampa Bay, Entschuldigung, nicht in Tampa Bay. Wir haben ja schon in Tampa Bay gespielt. Zu Hause 22 Uhr. Geil, angesetzt ist 13 Uhr Ortszeit. Bei uns 22 Uhr, super zum Gucken. Für die, die nicht auf große Silvester feiern sind, können sich das wunderbar geben. 22 Uhr Anaheim gegen Tampa Bay. Ja, liebe Freunde, dann gehen wir nochmal eine interessante Story durch. Die, und das wurde angekündigt, die Collar Rush Jerseys gegen die Kings mit viel Tamtam, ein bisschen breit getreten. Ich dachte schon, oh cool, gibt es neue Trikots? Weiß ich nicht. Versucht da ein bisschen was rauszufinden, aber irgendwie, ja, wenn wir mit unseren orangen Jerseys spielen, die eigentlich sowieso Collar Rush sind, wir spielen komplett in Orange, wir haben nicht irgendwie schwarze Hosen oder so an. Es ist unser Standard-Trikot, würde ich fast behaupten, und für uns ändert sich Stand jetzt nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt auf einmal mit neuen Trikots um die Ecke kommen. Das würde marketingtechnisch überhaupt keinen Sinn machen, da man die nicht nur ein paar Tage vorher irgendwie verkaufen kann, sondern dass er im Vorfeld mehrere Wochen oder Monate sogar irgendwie anpreisen möchte. Deswegen, und Collar Rush, also das ist wieder so ein Ding, ne, wo ich mich frage, ihr müsst also jetzt an die NHL, insgesamt ist ja eine Idee der NHL, vielleicht haben die Kings, weil sie mitgekriegt haben, so ein bisschen gepresst da drauf, ne, dass sie sowas mal einleiten will, weil die sich schon einige Jerseys im Vorfeld auch bei der NHL registriert haben lassen. Die haben zum Beispiel jetzt auch ein schwarzes Jersey mit der Krone nochmal verändert drauf. Ja, nat ja, was soll ich sagen, ne? Das ist natürlich ganz nett. Aber dass die Liga da nicht sagt, hey, dann muss jedes Team so Color Rush, man kennt es vielleicht aus der NFL, das war früher vor ein paar Jahren Tuesday Night Football, da war immer Color Rush Time. Jetzt macht das jeder für sich in ausgewählten Heim- oder Auswärtsspielen. Im College Football ist es auch, ja, all white, wo die ganzen Fans zum Beispiel auch in komplett weiß kommen, also weißen Jerseys, Shirts zum Spiel. Und dann bei Penn State zum Beispiel, denn da das ganze Stadion weiß ist, ne, weil alle ein weißes Oberteil anhaben und die Jungs von Penn State dann auch in weiß spielen zum Beispiel. Ne? Warum macht die NHL nicht? Die machen wieder so komische halb, Entschuldigung, so halbe Sachen. Ne? Ja, wir spielen in unseren normalen orangen Jerseys. Das Spiel in LA ist übrigens am 16.01. Collar Rush Jersey Day oder was, wie das genannt wird. Ein Tag später spielen wir am 17.01. dann zu Hause. Das spielt LA in den angesprochenen schwarzen Trikots mit dem Kronenmuster und wir werden wahrscheinlich in weiß spielen. Also in unseren Auswärtstrikots und also Los Angeles Kings spielen Collar Rush, wir spielen normal und zu Hause in den Auswärtstrikots. Das ist für uns Collar Rush. Weiß ich nicht. Es hätte mehr Potenzial, könnte man dieses Spiel an sich vermarkten. Ich meine, Back-to-Back-Game, heim-auswärts, innerhalb einer Stadt oder ne, Region, wie ihr das nennen wollt da. Und das hätte doch viel mehr Potenzial. Ich weiß ich nicht, da wenn wir so, natürlich ist im Football ein bisschen anders, da gibt es jeder Spieltag irgendwie extra für sich so. Und wir haben 82 Spiele hier. Aber nichtsdestotrotz finde ich, die Liga könnte da noch mehr rausholen. Da geht es nicht darum, um irgendwie großartig Geld zu scheffeln, sondern einfach mal was Besonderes zu machen. Ne? Rivalry Game gegen Los Angeles. Die haben Collar Rush Jerseys und wir spielen zu Hause in unseren weißen Trikots. Aber naja, das ist vielleicht noch ein generelles Thema, was ich in der Offseason auch anbringen möchte. Was kann die NHL noch besser machen? Oder wo könnte ich ansetzen? Aber das macht jetzt zu dem Zeitpunkt, finde ich, keinen Sinn. Aber bevor wir jetzt nochmal andere Themen besprechen möchten, Trade Rumors, World Cup Juniors, was machen die DAX-Player, sind DAX-Spieler dabei und nochmal durch die Standings gehen, würde ich sagen, atmen wir einmal kurz durch. Hallo Hockey-Freunde und willkommen zum zweiten Teil eures Anaheim DAX-Blog. Heute an diesem wunderschönen Montag, wenn ihr es hört. Ich ehrlicherweise nehme es hier auf den Sonntag auf, aber ihr wisst ja, wie das Podcast-Game läuft. Ab und zu muss man dann auch mal ein paar Stunden vorher aufnehmen und dann den ganzen Montag zur Verfügung stellen zum Gucken. Also nachts geht die Folge online. Und ich hoffe, ihr habt dafür natürlich Verständnis. Und ich will ja so viel von euch auch abholen und versuche das dann auch immer so zu machen, dass es dann in der Nacht, wo es dann hochkommt, kein Spiel ist. Klappt auch nicht immer. Aber nichtsdestotrotz, lass uns jetzt weiter in die Themen reinreiten. Und zwar hat sich jetzt durch mehrere Quellen angeblich, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, Trade Rumors, gerade in der NHL finde ich immer sehr spannend, weil da auch viel Quatsch berichtet wird. Aber ich habe es jetzt von zwei Quellen auch gelesen. Und die Verbindung nach St. Louis ist ja durch den Cam Fowler Trade auch irgendwie da. Angeblich hat sich Anaheim informiert über Jordan Kyrou von den St. Louis Blues. Ist natürlich die Frage, macht Sinn? Ich finde, die eine oder andere Verstärkung, wenn wir sagen, hey, wir wollen jetzt auf jeden Fall den Push machen, macht auf jeden Fall Sinn. Wir haben jetzt genug Draftpicks die letzten Jahre ins Team reingesteckt. Das war auch alles richtig. Das war auch alles gut, alles in Ordnung. Jetzt müssen wir nicht warten. Ich meine, McQueen ist ja auch in der Pipeline, Stolberg ist in der Pipeline, sind ein paar Spieler noch da, die nachrücken können in den nächsten Jahren. Jetzt geht es darum, jetzt auch das Team jetzt vielleicht noch zu verstärken. Ist die Frage, ob ein Jordan Kyrou grundsätzlich ein richtiger Part wird. Center, Right Wing, klar. Könnte in Verbindung sein, dass Ryan Strome uns noch verlässt. Via Trade gab es ja auch schon die Gerüchte. Und Jordan Kyrou aktuell bei den St. Louis Blues, wo es jetzt auch nicht so optimal läuft, 29 Spiele gemacht, 16 Punkte. Könnte natürlich mit seiner Playoff-Erfahrung jetzt noch den jungen Spielern auch helfen. Ich denke, das könnte auch noch ein Aspekt sein. Erst 27 Jahre alt, Kanadier, 1,85 und 89 Kilo. Player-Typ als Speedster kann man ihn bezeichnen. Wird er demnach auch ins System passen, was wir aktuell spielen? Ehemaliger Zweitrunden-Pick 2016, auch von den St. Louis Blues. Aber was mich so ein bisschen nachdenklich macht oder beziehungsweise Fragen zurücklässt, ist sein Cap-Hit. 8,125 Millionen und ein Contract bis Saison einschließlich 30/31. Gibt es natürlich Situationen, wir haben aktuell Cap-Space, aber wir dürfen nicht vergessen, der Vertrag von Leo Carlsson, von Kader Gauthier, die stehen auf jeden Fall an. Pavel Mikulčík, wenn man den halten will, steht auch an. Es sind ein paar Fragezeichen, die da sind. Ein paar Spieler, wo Verträge noch auslaufen, kann natürlich auch ein, was man mit Gudas macht. Wenn man Ryan Strome mit Capit um die 5 Millionen abgibt, kriegt man das wieder rein. Das sind alles so Fragen. Ich denke mal, so auf weiteres, wenn man den Trade nicht macht, man könnte natürlich noch überlegen, hey, was ist denn, wenn die Blues da noch ein bisschen Cap behalten? Weiß ich nicht, ob die das unbedingt möchten in deren Situation. Das sind natürlich so Fragen, wo ich eher davon ausgehe, dass das nicht zustande kommt. Ich denke, wir werden in einer Situation sein, wo Spieler auslaufenden Vertrag haben, wo wir jetzt den Cap aufnehmen können, ist kein Problem. Und im Sommer lassen wir ihn einfach ziehen. Ob das jetzt sinnvoll ist, natürlich die Frage, gibt es den Pick aus, um zu sagen, ey, All-In ist ein klarer All-In-Move. Wir wollen jetzt gewinnen. So weit sind wir nicht, dass wir jetzt irgendwie große Ambitionen auf den Stanley Cup haben. Und was bringt uns das rückwirkend, jetzt im Halbfinale rauszufliegen? Oder in der ersten Runde? Ja, kannst natürlich sagen, das Prestige, die Weiterentwicklung. Vielleicht gibt es auch eine Einigung von solchen Spielern, wenn er sagt, hey, ich mache vielleicht noch ein Jahr für 5 Millionen oder so, gucke das Ganze hier an. Ich versuche, ja, so ein Proof-Year zu nehmen, um bestmöglich abzuschneiden und dennoch mal einen großen Vertrag abzuschließen, wenn denn der absolute Höhepunkt der Salary Cap kickt und dann so wie Connor McDavid, der jetzt auch einen, ja, ich will nicht sagen Witzvertrag, aber seinen so sehr niedrigen Vertrag für seine Verhältnisse oder was drin wäre unterschrieben hat, sich das nochmal anguckt und dann Edmund eventuell verlassen möchte oder denn das ganz große Geld nochmal abgreift. Ist wirklich spannend, wie die Liga an sich damit jetzt umgeht. Oder auch wir aktuell haben wir noch Cap Space. Wir könnten jetzt noch Spieler reinholen. In der Zukunft irgendwann ist kickt der Lacombe-Vertrag irgendwann rein. Dostel-Vertrag ist da. Es sind mehrere Baustellen, die wir da haben. Deswegen müssen wir erst gucken, welche Spieler bauen wir langfristig. Wenn wir Pavel Mechikov, der ja gegen die Kings auch nicht am Start war, sondern auch healthy scratch war, denn rausgeht oder denn getradet wird, steht da natürlich keine Verlängerung im Raum. Das würde wieder potenzielles Geld freischätzen, was vielleicht schon eingeplant war. Aber Kattegat und gerade Leo Carlsson, also ich gehe stark davon aus, dass Leo Carlsson wieder mal der erste Dark-Spieler wird sein, der ein ja, Double-Digit-Vertrag, also ab 10 Millionen unterschreiben wird. Aber das sind jetzt Themen, die uns vielleicht auch jetzt so langsam beschäftigen müssen. Ich wollte gerade sagen, das ist gar nicht Thema, aber das stimmt gar nicht. Die Trading Deadline ist nicht ultra weit weg, aber ist noch ein bisschen weit weg. Aber es sind Themen, die uns natürlich jetzt beschäftigen müssen. Auf welchen Spielern bauen wir auf? Wen geben wir noch ab? Wir sind hoffentlich eher ein Käuferteam als ein Verkäuferteam zur Deadline. Wir wollen in die Playoffs, nicht um Teufel komm raus, so rein und raus, ne? Also reinkommen und gleich rausfliegen, sondern wollen langfristig weiter uns entwickeln und echt nächstes Jahr ein Contender sein. Aber wenn jetzt sich was ergibt und 2027 zum Beispiel haben wir mehrere Zweitrunden-Picks, die können wir meinetwegen auch abgeben für Spieler, die dann jetzt nur noch die Playoffs spielen, eventuell für uns oder die Saison zu Ende bringen. Das und Jordan Kyrou kannst du denn in meiner Argumentation fast schon ausschließen mit seinem Vertrag bis 31. Das sind noch sechs, also dann 4 Jahre, 4 volle Jahre danach. Auch wenn er ein guter Spieler ist und wahrscheinlich reinpasst, wenn uns da keiner entgegenkommt in Hilfe von Cap Space oder wir wieder so einen Free Team Deal sehen, dass ein drittes Team einfach Cap Space schluckt, dann denke ich eher, wird das nichts. Dann müsste man sich auf andere Spieler fokussieren. Ja, das zu Jordan Kyrou einmal. Das wollte ich euch nochmal mit auf den Weg geben. Interessanter Spieler, aber ich gehe davon aus, dass der eher nicht zu uns wechselt. Ja, ihr Lieben, was ist es noch so mit einer Eishockey-Landschaft bzw. NHL-mäßig, dass die ja, völlig zu Recht folgende Christmas Break war? Gibt es eventuell gar nicht so viel zu besprechen. Was natürlich wieder ist, Weihnachten, Eishockey und die Juniors stehen an, die U20 WM, und da waren schon einige Spiele gespielt. Wir gehen natürlich die Spiele durch mit deutscher Beteiligung. Ist einmal Deutschland gegen USA, das war am zweiten Weihnachtstag. Da haben wir 6 zu 3 nur verloren, also das schon in Ordnung, denn einen Tag später gab es die 4 zu 1 Niederlage gegen Slowakei. Kann auch passieren, aber wir haben ja auch schon mal 10 Stück gekriegt. Und am 29. Dezember dann gegen Schweden. Das wird interessant. Aber der absolute Showdown könnte, denke ich, auch gegen die Schweiz schon kommen. Also, das wird ja wirklich ein spannender Ritt. Wäre natürlich schön, wenn unsere Jungs da drin bleiben und ja weiterhin in der A-Gruppe gehören. Wir gucken uns nochmal die Standings an. Ja, wir sind natürlich, kann man fast schon sagen, Letzter. Und es kann sein, dass das allerentscheidende Spiel dann gegen Dänemark wird, wenn der Letzte gegen den Letzten um den Verbleib im ja, U20 A-Topf bzw. A-Liga bleibt. Das Ganze findet in Minnesota statt. Und interessant wird auch beobachtet zu sein, was Mick Kinney macht bei Kanada. Und Kanada generell die letzten Jahre nicht gut abgeschnitten. Ich denke mal, da ist auch genug Druck auf den Kessel, das zu gewinnen. USA zu Hause, Minnesota, ja wirklich verrückten Eishockey-Bundesstaat in den Vereinigten Staaten. Das wird auch wirklich, wirklich interessant sein, was diese ja schon Top-Nationen machen. Das ist natürlich Finnland, du hast Schweden, du hast Tschechien. Wirklich, wirklich interessant. Also, wenn ihr da Deep Dive reingehen wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Wir versuchen das hier auch ein bisschen ja, zu begleiten. Und da sind natürlich Prospects drin. Das sind welche, die jetzt in den Draft gehen. Aber was ist denn mit unseren DAX-Prospects? Wir haben auch ein paar dabei. Wir können ja immer durchgehen. Von Finnland in das Lasse Berius, von Lettland Darets Uljan Jankis. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Schweden. Hier haben wir Erik Nielsen, Lukas Pedersen und von Schweiz unseren Goalie Neuschwander. Die sind dabei und wollen für Furore sorgen. Und was auch insgesamt interessant ist, wenn wir jetzt mal durchgehen. Wir haben jetzt 5 Spieler genannt. Ist das viel? Ist das wenig? Das ist eigentlich relativ ordentlich. Wenn man überlegt, Nashville hat 8. Das ist sensationell. Utah 7. Kings, Flyers, Capitals 6. Und dann kommen wir schon mit Red Wings, Canadiens, Islanders und Sharks mit 5. Zum Beispiel Colorado nur ein und gar keine Spieler stellt. Die Hurricanes, Blue Jackets und Vegas Golden Knights. Also wir sind mit 5 schon wirklich, wirklich gut dabei ist und immer spannend zu sehen, welche Prospects da vielleicht mal eine Chance haben. Vielleicht liest man den Namen mal in irgendwelchen Reports wieder. Denkt sich, oh, der war ja auch bei der U20 WM dabei. Also wirklich, wirklich spannend. Spieler auf deutscher Seite, die sich natürlich auch für den Draft empfehlen wollen, ist auch ganz klar. Schon mal Namen machen und für die Jungs, die natürlich jetzt Weihnachten weg sind von der Family, trotzdem untereinander da eine schöne Zeit haben. Also es macht mir schon Spaß. Das Ganze kommt auch beim Magenta Sport, wenn ihr das habt. Schaut da gerne mal rein. Ist interessantes Hockey, junge Spieler. Wenn man sich da in den Draft beschäftigen will, kann man da gerne mal reinschauen. Ja, liebe Hockey-Freunde, denn gucken wir uns nochmal die Standings an. Wir hatten das ja vorm Ab schon einmal angeschnitten, dass das wirklich ein heißer Tanz wird. Wenn wir uns jetzt so conference-übergreifend oder eher die Wildcards angucken, wir konzentrieren uns erstmal in der Western Conference und es fällt auf, dass die Central absolute geisteskrank ist. Colorado weiterhin mit zwei Niederlagen, nur 63 Punkte nach 37 Spielen, das muss man sich mal vorstellen. Auch Dallas überragend. Was wir, ne? 57 Punkte, auch Minnesota 52 Punkte. Das ist echt heftig. Das sind die Top 3. Also Wildcard-technisch ist, boah, schon schwer, ne? Obwohl, da fällt es ein bisschen ab. Mit Utah kommen wir gleich zu, wie bereits gesagt. Pacific, Vegas, wir und Edmonton. Wildcard aktuell die Kings 41. San Jose 39, Utah 39, die San Luis Blues 38, auch noch oben dran. Deswegen auch die Frage, gibt man jetzt einen Cairo ab? Wahrscheinlich ja nicht. Predators, Flames, Jets, Blackhawks auch jetzt mittlerweile ein bisschen abgerutscht. Vancouver, ja, letzter mit 33 Punkten und das schlechteste Team der Liga. Ja, die Red Wings haben sich wieder gefangen an 1. In der Atlantic, Tampa Bay und Montreal, denn Metropolitan, die Hurricanes, Islanders und Flyers, Wildcard, aktuell Capitals und der Back-to-Back Stanley Cup Champion, die Florida Panthers, Buffalo, vielleicht gegen den Trend, endlich mal wieder Playoffs, punktgleich mit den Panthers, genauso wie die Devils und Rangers, dahinter ein Punkt, Ottawa Bruins und dann Pittsburgh, Maple Leafs und Blue Jackets, Wildcard, wirklich umkämpft auf. Es ist wirklich spannend. Spannend, spannend, spannend. Alles, wenn man überlegt, das beste Team der Eastern Conference, die Hurricanes 49 Punkte und das schlechteste, die Blue Jackets 36. Da merkt man mal, wie eng das ist. Also wirklich spannend bei uns, denn Colorado, das ist 63, das ist so wild. Das ist wirklich wild. Und Vancouver hier 33. Ja, wenn man Vegas überlegt, dass sie auch 11-mal in Overtime verloren haben, wenn man jetzt überspitzt sagt, dann gibt es ja einen Punkt, wenn sie aber das gewonnen hätten, gibt es nochmal 11 oben drauf, hätten die auch 56. Würde schon anders sehen. Natürlich kannst du das schlecht sagen, wenn du so siehst, warum sollten die denn alle ihre Overtime-Spiele oder Overtime-Losses gewinnen? Jetzt einfach mal überspitzt übergerechnet. Und vielleicht nochmal verdeutlichen, dass auch bei uns Vegas echt ein gutes Team ist, Edmonton sowieso. Und dann wir Los Angeles, oh, das wird ein heißer Ritt. Das wird ein heißer Ritt. Wir sind jetzt fast bei der Hälfte und das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend. Ja, ihr Lieben, ich denke, dann haben wir das erstmal das Größte besprochen, was wichtig ist. Und dann bleibt nur zu sagen, weil die nächste Folge erst im nächsten Jahr rauskommt, also in einer Woche, hoffe ich, ihr feiert Silvester ein bisschen oder so, wie ihr mögt. Auch gar nicht, ist in Ordnung. Hauptsache, ihr guckt Hockey. So ein bisschen überspitzt zu sagen. Nein, was ich sagen möchte, ist vielen Dank für dieses Jahr. Ich versuche das Ganze hier weiter durchzuziehen für euch. Macht mir ja selber natürlich auch Spaß und kommt gut rein ins neue Jahr. Guten Rutsch. Und ja, wir hoffen mal, dass die DAX uns ins neue Jahr reinrutschend mit einem Sieg bescheren. Also macht's gut. Bis dann. Ciao.